Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist auch nach Jahrzehnten immer noch Mario Lochner und ich bin heute zurück. Meinem kongenialen Kollegen ist wieder aufgetaucht. Sinan Krieger, ich grüße dich.
Ich war 8 Wochen im Entradikalisierungsseminar.
Ja, von hier, wie heißt der, Thomas Mücke oder wie der heißt. Ja,
bin zum Entschluss gekommen.
Toll.
Die Liebe zu spreaden.
Ja, hast du dich radikalisiert, so wie ich, bei dem Blick auf deinen Steuerbescheid? Das ist wirklich, also eigentlich müsste ja wirklich jeder Steuerzahler ein Deradikalisierungsprogramm bekommen, weil das haut wirklich den Stärksten um. Mit Spaß beiseite, Leute, wir sind zurück. Also jetzt mal ernsthaftes Danke und sorry zugleich. Wir hätten das natürlich mal kommunizieren können. Es war jetzt keine groß geplante Sommerpause, eher so eine, die dann mal anfing und sich ein bisschen verlängert hat, weil viel passiert ist in den letzten Wochen. Uns geht's gut. Und es kam sehr oft die Frage, wo ist Sinan? Ich habe ihn nicht im Keller versteckt, nein, und er sich selbst auch nicht.
Nee.
Ja.
Man kann es ja so sagen, bei Mario habt ihr es mitbekommen. Ich glaube, es gibt 2 Dinge, die wichtiger sind im Leben als die Arbeit. Gibt es auch wichtigere? Aber
WM?
Nee, du hast, glaube ich, das wichtigste Erlebnis im Leben hinter dir und ich das zweitwichtigste. Ich habe geheiratet und du hast einen Sohnemann bekommen.
Yes, beides sehr schön.
Ja.
Also wir sind zufrieden, waren aber natürlich auch beschäftigt. Also du warst da natürlich unterwegs auch noch und ja.
Nein, Leute, es
trotzdem ist schön, dass ihr euch so Sorgen gemacht habt.
Ja, ihr müsst euch um mich keine Sorgen machen. Wir haben uns auch nicht gestritten.
Nein.
Und ich war auch nicht beim Entradikalisierungsseminar.
Auch wenn mir das
eine von den beiden Sachen ist gelogen. Nee, ich habe mich tatsächlich aber wirklich entradikalisiert. Denn das ist kein Scherz. Ich wollte vor meiner Hochzeit, ich wollte positiv dort reingehen und habe mir...
Das ist aber nicht geschafft. Sondern bist sehr wütend, Idiot.
Nein, nee, jetzt bin ich gespannt. Nee, und habe deshalb keine politische Nachrichten verfolgt, die Wochen davor.
Ja.
Und dementsprechend gab es dann auch keine Talks, weil Menschen haben mich schon als vieles bezeichnet, aber nie als Sonnenschein. Und ich wollte dann wenigstens einmal so neutral.
Du bist auch mein Sonnenschein.
Ja, ach, das ist lieb.
Du bist ja auch richtig gut drauf heute.
Nee, ich wollte einfach mal keine schlechte Laune haben. Und hat gut getan, ernsthaft. Ich kann das wirklich, das ist ernst gemeint, ich kann das jedem empfehlen, der merkt, dass es, also wenn es einem so nahe geht und man dann auch in seinem Privatleben dann irgendwie schlecht drauf ist, das Handy mal wirklich weglegen, vor allen Dingen Twitter, tut gut, aber jetzt bin ich zurück und wütender denn je.
Ja, ich muss sagen, ich habe ja schon länger irgendwie, man hat immer mal Phasen, wo es einen so aufregt, aber ich muss sagen, ich finde das mittlerweile schon sehr, sehr lustig. Also was die letzten Wochen passiert ist mit unserem Rolex, wie heißt der, Lars, und unserem Karl Lauterbach, hast du das mitbekommen, der Tweet mit, ah ja, hier die Jungen, die gehen und die hohen Steuern, ah ja, wenn es die überhaupt gibt und ja, und wenn, brauchen wir sie eh nicht. Und das ist mittlerweile, also man müsste sich ja so drüber aufregen, dass man sie ja eigentlich schon mit Humor nehmen muss, weil sonst kannst du da wirklich nur noch mit der Bratpfanne auf den eigenen Kopf hauen, den ganzen Tag. Ja, ist eine gute Empfehlung, aber...
Ja.
Es ist auch irgendwie schade, wenn man das ganze Schauspiel nicht mitbekommt.
Es gibt ja 2 Ebenen. Die Situation wird durchs Wegschauen oder nicht hinschauen nicht besser. Aber
durchs Hinschauen auch nicht.
Man fühlt sich besser.
Ja, das stimmt.
Und nur durchs Hinschauen auch nicht. Das ist auch ist eigentlich die nächste Ebene, die du da aufgemacht hast. Und wenn man dann für sich, ich verstehe mittlerweile jeden, ich hatte gerade noch ein Telefonat mit jemandem, den du auch kennst. Du weißt, mit wem ich gerade gesprochen habe. Und er hat mir gesagt, er hatte ein Gespräch mit Freunden und die sehen die Dinge gar nicht so negativ wie er. Und da hatten wir genau das Thema. Wenn man aus Selbstschutz Dinge nicht ansieht, wie Kinder es machen, ne? So. das ist ja vollkommen legitim, weil es einem selber dann besser geht.
Ja, ich finde auch dieses, man muss ja, also klar, wenn einem alles scheißegal ist, das finde ich auch nicht gut, aber die Leute erwarten dann ja auch von uns, hier muss ich zu dem äußern und zu dem. Ich meine, ja, ab und zu werden wir uns natürlich äußern, man kriegt dann doch alles mit, aber wir versuchen dann trotzdem auch mal, weil es auch Selbstschutz ist und weil es für euch, glaube ich, auch nicht schlecht ist, wenn man auf die positiven Dinge schaut und uns, also jetzt mal ganz egoistisch gesagt, uns geht's ja gut.
Ja.
Also jetzt kann man natürlich so egoistisch sagen, ja, mir geht's gut, der Rest ist mir wurscht, das haben wir auch schon oft besprochen. Es macht dann halt doch nicht so viel Spaß, wenn man dann die Probleme mitbekommt und man bekommt sie ja auch im Alltag durchaus mal mit, nicht so viel wie jetzt vielleicht manch andere, aber man will ja trotzdem, dass es vorwärts geht. Man will ja, klingt jetzt sehr blumig, aber man will ja, dass es allen gut geht oder zumindest, dass der Laden läuft. Das macht ja viel mehr Spaß. Du willst ja auch nicht in einem Unternehmen arbeiten, wo alle scheiße drauf sind und jeden Tag mal schauen, wer heute rausgeschmissen wird. Das ist ja auch furchtbar. Das macht die auch kaputt und das ist ja mit dem Land auch nichts anderes.
Ja.
Außer man ist Fan von 1860. Ich habe gelesen, die haben die Dauerkarten schon wieder alle leer gekauft. Das muss ich sagen. Also die Fans von 60, das ist schon, ja, das ist schon beeindruckend.
Ja. Nein.
Grünwalder ausverkauft gegen Augsburg 2, habe ich gelesen bald.
Das ist wahre Leidensfähigkeit.
Das ist Wahnsinn.
Nee, Leute, nochmal auch mal von meiner Seite, danke, dass ihr so viel nachgefragt habt. Und wir haben uns jetzt gesagt, wenn wir jetzt unser Comeback machen, dann ziehen wir auch durch. Und das
schwitzen
so.
Jetzt gerade. Also hier hat wirklich 40 Grad hier drin. Ja.
Und es haben mich wirklich auf Instagram einige noch angeschrieben, wie es denn jetzt aussieht mit meinem Sixt. Skandal. Ich hatte es ja damals erzählt. Ich glaube, das war in der letzten Ausgabe. Ach, vor ein paar Wochen.
Heimlich im Beugerhaft, die letzten.
Vielleicht. Sixt hat mich ja beschuldigt, Schäden an einem Carsharing-Auto fabriziert zu haben. Daraufhin habe ich mit Hilfe von Gemini, meinem Anwalt, habe ich dem widersprochen.
Also hast dich selbst verteidigt.
Genau, ich habe mich KI selbst sozusagen verteidigt. Und es ging dann so weiter. Dann kam eine freudige E-Mail, dass jetzt ein Inkassobüro dann beauftragt wird, wenn ich nicht zahle. Dann hat mir Gemini gesagt, wenn man einen Fall bestreitet, also Schulden bestreitet, dürfen die das nicht. Dann hat er mir eine E-Mail formuliert, dann habe ich das dahin geschickt. Dann kam ein Anruf von Sixt. Ich hätte ja noch nicht bezahlt, habe ich auf Gemini verwiesen, auf meine E-Mail. Wiederum eine Woche später kam eine Mail mit dem Angebot, dass ich 20% weniger zahlen kann. Hat mir Gemini gesagt, nee, hier wieder eine E-Mail, habe ich geschrieben. Und jetzt wurde der Fall zu den Akten gelegt. Ich habe gewonnen.
Nicht schlecht. Ja, wir haben ja, glaube ich, da mal drüber gesprochen. Das ist natürlich ein, ich will jetzt, das soll jetzt nicht justiziabel sein. Nehmen wir mal an, man macht sowas einfach mal, man macht das halt. Ich meine, viele werden halt zahlen.
Ja.
Und das ist natürlich eine schöne Einnahmequelle, weil du hast ja so gesehen nichts zu verlieren.
Ja.
Entweder der Kunde zahlt oder es wird dann halt irgendwann zu den Akten gelegt. Eigentlich ein ganz guter Nebenerlös.
Ja, einer meiner besten Freunde arbeitet im Fuhrparkmanagement von einem großen Konzern. Also da reden wir von Hunderten von Autos. Und ich habe nachher mit ihm darüber gesprochen und er sagt, es ist keine Verschwörungstheorie, das ist ein Geschäftsmodell bei den Autovermietern.
Ja.
Und er geht sogar so weit, er hat dafür keine Beweise, aber er glaubt, dass es ein Provisionsgeschäft ist, weil in dieser Häufigkeit, wie das auftritt mittlerweile, kann er sich das gar nicht vorstellen, dass die Menschen alle so bösartig sind, die dort bei den Autovermietungen arbeiten. Deshalb mein Tipp, nicht zahlen. Ausharren. Wirklich ausharren. Auch wenn die Druckkulisse aufbauen.
Ja, es ist natürlich super unangenehm, aber ich bin da ja so vorsichtig. Also ich reagiere auf sowas grundsätzlich auch schon mal gar nicht. Neulich hätte ich wirklich fast eine Rechnung verpasst, weil da habe ich halt so eine E-Mail bekommen und dann, ich denke halt, das ist Spam. Und dann habe ich mir gedacht, dann habe ich mir genau angeschaut, ja, scheiße, die Rechnung hast du wirklich nicht bezahlt. Da muss man auch aufpassen, weil grundsätzlich kriegst du ja ständig in so einen Mist. Und ja. 99% ist ja Spam oder Betrug oder sonst was. Aber manchmal ist es dann doch echt ärgerlich. Ich würde unbedingt gerne, habe ich mir aufgeschrieben, diesen Odyssee sehen im Kino. Aber ich kann ja jetzt gerade schlecht ins Kino. Das ist das Problem. Mit Baby, das ist etwas unpraktisch.
Dann lass es doch zu Hause.
Ja, kann irgendwie einen Babyfilm gucken. Nee, jetzt, weißt du, was ich mir gedacht habe? Warum bietet, also auf Prime gibt's ja diese Filme mittlerweile schon relativ schnell. Sag mal, 2-3 Monate nach Kinostart gibt's die ja gerne mal, dann so für 15 Euro. Jetzt ist mir schon klar, dass du das jetzt nicht kaufen kannst, gerade weil die wollen, dass die Leute ins Kino gehen. Verstehe ich. Aber warum bietest du es nicht super teuer an? Also jetzt in meiner Situation gerade, ich würde schon 100 Euro zahlen.
Du bist doch sehr reich.
Weil mir die Hände gebunden
sind. Ja, naja, du bist auch sehr reich und Menschenfeind. Deshalb, für dich würde ich es als Kino auch anbieten.
Nein, ich finde Kino toll.
Aber stell mal vor, du würdest 100 Euro zahlen, würdest 100 Freunde einladen, deine Frau zwingen, Popcorn zu machen und würdest die Tickets für 5 Euro verkaufen. Das will das Kino ja nicht.
Stimmt.
Ja, das ist die Vervielfältigung. Ja.
Aber ich könnte jetzt auch ins Kino gehen, das abfilmen illegal und dann zu Hause allen zeigen und dann dafür 100 Euro pro Ticket verlangen.
Ich habe Bekannte, die IPTV haben.
Aber würde jetzt die Leute könnten ja selber ins Kino gehen. Also bevor der jetzt 5 Euro zahlt, um zu mir zu kommen, kann er ja einfach ins Kino gehen. Das meine ich. Also bei mir ist jetzt eher das Problem, dass ich wirklich, dass mir die Hände gebunden sind oder die Füße oder was auch immer. Und bei anderen, dass die vielleicht einfach Kino vielleicht so scheiße finden. Also ich gehe gerne ins Kino. Ich würde jetzt gerne ins Kino gehen, aber es ist halt schwierig.
Frechheit, so ein Neugeborenes.
Ja, wirklich eine Frechheit. Aber ja gut, lohnt sich wahrscheinlich nicht. Dann unterm Strich würden zu wenige. Ja, wobei, ich weiß gar nicht mal. 100 ist auch zu viel, aber sag mal 50. Ja, gut. Weil ich glaube, das Kino ist ja schon ein anderes Erlebnis. Das muss man schon sagen, so ein Film wirkt schon anders. Also wenn du ins Kino gehen kannst, gehst du natürlich ins Kino. Ich meine ja schon jetzt wirklich so Preise, die absurd sind. Aber es gibt halt dann doch sicherlich einige Kandidaten, die sagen, ja gut, oder du bist jetzt gerade, keine Ahnung, bist jetzt gerade, liegst am Strand auf dem Ibiza Malediven und da ist ja kein Kino. Sagst du, jetzt will ich aber einen Film sehen. Zahlst du 50 Euro.
Ja, es, wie gesagt, es soll Dienste wie so, ich glaube, das nennt sich IPTV geben, da kann man sich die auch ansehen, die Filme.
Dann hast du aber ein Virus. Schön.
Na, ich muss das selber nicht.
Also da aus dem Alter bin ich raus. Weißt du, was ich wirklich, also die Netflix-Aktie ist ja komplett abgekackt die letzten Monate. Die ist auch immer wieder mal gefallen. Da ist jetzt nicht das Geschäft komplett am Ende, aber ich finde Netflix mittlerweile wirklich, ist jetzt meine Meinung, schrecklich. Also da gibt's ja gar nichts mehr, was man gucken kann. Ich habe mal reingeschaut bei diesem The Hawk, jetzt mit dieser Satire mit dem Golfspieler da. Also mit Will Ferrell, den finde ich eigentlich sogar lustig, aber das ist so ein Klamauk. Also Netflix, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, was man da noch gucken soll.
Was ich bei Netflix spannend finde, wie krass die ihre Minigames pushen.
Ja gut, auf der Baustelle bin ich nie unterwegs. Aber
Wir gucken das immer nur zum Einschlafen. Also wir machen Netflix ein, dann können wir dabei einschlafen. Eine
Crime-Doku.
Genau. Ist eigentlich nur noch True Crime. Irgendeine Mist. Ist auch völlig egal, welche. Die sind alle gleich produziert. Ja. Die sind alle gleich produziert. Es beginnt immer mit so einem Emergency Call. Dann kommt immer so eine Drohnen-Shot von so einer Asi-Gegend in Amerika. Ist immer gleich. So. Naja. Ich höre auch von Anfang an nicht richtig zu. Es ist einfach nur so eine Berieselung. Ja, irgendwie hat das was Beruhigendes. Naja. Es ist eigentlich nur noch das und das musst du mal drauf achten, wenn du so durchsteppst, ganz oben, die pushen die Minigames so krass.
Bei mir, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da irgendwie nicht registriert oder was, ich sehe diese Games gar nicht.
Ja, vielleicht hast du so eine Blindheit dagegen. Ich habe dann mal, weil mich hat das so getriggert, ich habe dann mal eins gespielt, so Fußball, so ein FIFA-Abklatsch.
Stimmt, schlecht, oder?
Aber nicht so schlecht, wie ich dachte, weil dann ist dein Handy, da musst du das so ein QR-Code scannen, dann ist dein Handy dein Controller und es ist nicht so schlecht, wie ich dachte.
Okay. Aber das ist doch jetzt auch nicht das große Ding,
nee,
oder?
Nee, aber die pushen das verrückt.
Ja, ich weiß schon, die wollen ja schon lange ins Gaming, aber irgendwie weiß ich nicht, ob das jetzt so das Ding ist.
Nee, ich bin bei Netflix.
Und der Rest ist halt irgendwie mittlerweile echt.
Ich bin bei Streaming, also aus Anlegersicht und als Anwendersicht, es gibt nichts, was mich überzeugt. Ich finde aktuell Medienkonsum für Privatleute, jetzt ausgenommen mal YouTube und TikTok, das finde ich super, nur von der Handhabung, finde ich extremst unbefriedigend. Extremst.
Weißt du, was gut ist? Da bin ich jetzt immer mehr drauf hängen geblieben. Apple TV ist wirklich gut. Das habe ich auch lange ignoriert. Aber die haben echt gute Serien. Also das ist hochwertig produziert mit Top-Schauspielern und auch nicht so dieses, ich kann ja diese Netflix-Bildsprache, wenn ich das schon sehe, dieses knallbunte, das ist wirklich gut. Apple TV, das ist hochwertig, das ist einfach normal. Das ist jetzt nicht so dieses, weißt du, dass jeder hat 10 bunte Kostüme an, so wie diese typischen Netflix-Filme. Ich kann dir, die sind auch alle so bunt immer, dass ich sie gar nicht unterscheiden kann. Einfach normal, also Kap der Angst finde ich richtig gut. Silo finde ich gut. John Sugar habe ich auch mal angefangen. Da gibt es wirklich viele gute Serien. Einfach normale Serien. Hochwertig produziert mit guten Schauspielern. Also Apple TV finde ich echt, muss ich sagen.
Okay.
Ging auch lange so ein bisschen. Also ich wusste natürlich, dass das existiert. Ja, kannst du dazu buchen bei Prime. Kostet dann irgendwie. Und HBO ist auch noch ganz solide. Bei Prime, was kostet wahrscheinlich 10 Euro im Monat oder so. Also das lohnt sich dann schon. Und deswegen 100 Mal besser als Netflix wirklich. Kraut und Rüben.
Ich wollte noch apropos True Crime einen Service-Hinweis meinerseits. Hatte ich noch nicht erzählt, weil wir haben lange nicht mehr aufgenommen. Ich bin das erste Mal in meinem Leben fast Opfer eines Scams geworden. Ich hatte es dir erzählt.
Oh ja.
Aber wirklich, das ist, ich dachte ja, ich bin davor geweiht, weil ich...
Das ist wirklich krass.
Weil ich sehr clever bin. Online-Betrug. Und ich dachte wirklich, mich kann sowas nicht treffen, weil... ich ein Digital Native bin und ich arbeite ja jeden Tag mit dem Internet und wir sind ja quasi auch Opfer oder du von Identitätsdiebstahl und leider fallen da ja auch immer mal wieder Menschen drauf rein und verlieren hohe Summen, die denken, dass du sie abgezogen hättest. Auch da nochmal Leute, bitte passt da immer auf. Naja, was ist passiert? Meine Frau und ich waren dann nach der Hochzeit in Italien, in Florenz unter anderem. Wir haben so mehrere Städte in der Toskana besucht und ich benutze meine Amex sehr, sehr selten. Eigentlich immer nur auf Reisen, wenn ich in Hotels bin.
Nur nach der Hochzeit.
Nein, weil über das Amex-Portal kriegt man geile Deals bei so Hotels. Also das ist echt ganz cool. Deshalb bin ich da eh, also ich nutze das vielleicht so einmal im Quartal, meine Karte. Und dann war der zweite Abend in Florenz und ich bekomme dann auf meinem Handy eine SMS im normalen Amex-Verlauf. Weil wenn ich mich einlogge, kriege ich immer so einen Einmalcode und den bekomme ich per SMS von Amex. Und in diesem Amex-Verlauf bekomme ich die E-Mail, Abbuchung an Temu, 9.400 Euro oder so, ich könnte es sogar hier nachschauen. Nicht
was
von,
man also bei Temu kauft, so, jeden Tag.
Melden Sie sich hier, anrufen sofort, wenn es nicht von Ihnen ist. Und im Nachhinein ist immer vieles klar und so, aber wie gesagt, ich war im Urlaub, ich hatte meine Karte 2 Tage vorher hinterlegt im Hotel und dann kommt in dem richtigen Chatverlauf, also im SMS-Verlauf, kommt diese Nachricht. Dann rufe ich da an, geht jemand ran im perfekten Deutsch. Auch es war vorher die Amex-Warteschleife. Okay, ja, bla bla. Ich leite sie weiter an die Schadensabteilung. Dann machen wir das. Weitergeleitet. Und dann wieder ein junger Typ, ne? Beides junge Typen. Und dann hatte ich schon irgendwie so, dann habe ich ihm gesagt, hören Sie, ich meine das nicht böse, aber irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. Und dann sagt er, Herr Krieger, das ist kein Problem. Ich rufe Sie gleich zurück von unserem von unserer Hauptservice-Nummer. Okay. Aufgelegt, dann rief er an, meine Frau dann schon parallel mit dem Laptop im Hotelbett. Er ruft an, echte Amex-Nummer. 1:1, es war die Amex-Hotline-Nummer. Ja, bla bla bla. Hier, ich schicke Ihnen jetzt einen Link und dann können Sie da sich kurz einloggen in die Bank, wo das hin zurück überwiesen wird. Und ich weiß, der eine oder andere wird sagen, ist der behindert? Aber es war krass.
Ja, wenn die von der echten Nummer anrufen.
So, echte
dann,
Nummer, boah, echter Chatverlauf und so. Und dann wollte ich das gerade in mein Konsorskonto mich einloggen. Dann kam die Zwei-Faktor-Authentifizierung und irgendwas war so, du drückst ja jetzt nicht drauf.
Nee, manchmal spürt man das
so.
Irgendwie.
Und dann habe ich nicht drauf gedrückt und die dann so, was ist los? Und ich so, nee, ich mach das nicht. Und dann hat er den Satz gesagt, wo ich wusste, okay, ist ein Scammer. Dann hat er gesagt, wenn Sie das jetzt nicht machen, wird das Geld abgebucht. Dann habe ich gesagt, alles klar. Ich bin raus. Dann habe ich nochmal bei derselben Nummer dann angerufen, aber selber eingetippt bei Amex. Da kam dann ein anderer und der hat gesagt, scheiße, haben Sie die Sachen angegeben? Und ich war dann so voll Adrenalin und ich so, er hat meine Kontonummer, er hat mein Passwort, er hat sich parallel auch die ganze Zeit dann versucht, dann kam die Zwei-Faktor-Authentizierung, aber er ist nicht drin. Er dann so bei der Bank anrufen, sperren. Ich habe bei dieser Bank mit Partnerkonten, ich habe 5 Unterkonten, Aktiendepots, alles. Boah. Dann rufe ich da abends bei der Consorsbank an, dann geht der in mein Konto, er sagt, das dauert jetzt 2,5 Stunden. Ich habe es dann nicht sperren lassen, weil ich bin dann nochmal mit ihm durch, ne, tief durchgeatmet, ja, habe gesagt, die kommen nicht rein, wir ändern die Pins. Und dann haben wir es auch so geschafft.
Die versuchen es dann bei einem anderen wieder. Das ist ja dann
so. Und passt da bitte auf, also das war echt knapp. Die können, das haben die mir dann erklärt, der hat dann auch am nächsten Tag nochmal angerufen. Amex hat mich am nächsten Tag angerufen und der Typ von der Consorsbank, fand ich krass.
Die echten oder nochmal der andere?
Die echten.
Ja, weil das ist ja wirklich mit der Nummer, also das ist ja Wahnsinn. So. Also das ist schon.
Und er meinte von der Consorsbank, die hatten in den Tagen hunderte Kunden, bei denen das nicht gut ausgegangen ist.
Ja, klar. Ja, ich meine, bei der echten Nummer, da wird es dann schon
so, passt da, also schwierig, wirklich,
nicht drauf,
passt da bitte, bitte auf. Ich war ein Klick davor, in echte Probleme zu kommen.
Ja, das ist Wahnsinn. Ja, gerade mit KI, auch wenn du sagst, so Warteschleife und so, das kann man wahrscheinlich mittlerweile halt auch dann sehr einfach faken.
Das heißt irgendwie Number Spoofing oder so, die können über irgendwelche Programme die originale Rufnummer kopieren und dann rufen sie dich von da an.
Ja, dieses Thema Cybersecurity, das ist ja schon lange ein Thema, aber das müsste jetzt eigentlich nochmal einen Schub kriegen. Also die Aktien laufen da auch schon gut. Immer vorsichtig, dann einfach irgendeine Blinde rauszupicken, aber das ist schon Wahnsinn, wenn man sich das auch nochmal vorstellt. Und das wird ja erst der Anfang sein.
Ja,
da kommen ja sicherlich noch viel irrere Sachen. Also das müsste eigentlich nochmal, boah.
Mir macht das ehrlich gesagt ein bisschen Angst, weil jetzt hat's nochmal, ich will mich jetzt nicht überhöhen, aber eigentlich kann mir sowas nicht passieren.
Ja, man, so. Diese Standard-Scams, da muss man schon saublöd sein eigentlich.
So, aber
wenn man das so sieht, aber ja.
Ich glaube, mit KI und so, was da auf uns zurollt, und wir reden hier von Unternehmen wie Amex.
Ja, ja, das, und die werden ja zumindest ein bisschen eine Sicherung haben, gehe ich jetzt mal davon aus. Das wird jetzt auch nicht jeder Depp einfach können.
So, und ich hab den, Leute, wie kann das sein? Das ist die echte Nummer von euch.
Aber die werden da halt auch nachrüsten müssen, weil sonst, wenn das jetzt auf Dauer passiert, dann kannst du Laden zusperren, weiß ich jetzt nicht, aber das kann ja nicht auf Dauer so gehen. Das ist ja Wahnsinn. Also,
Aufpassen, krass, Leute. Ja. Aufpassen. Aber vielleicht auf der anderen Seite ist es echt eine Investitionschance für Cybersecurity-Unternehmen. Ich bin da nicht drin. Ich habe keine Ahnung, wie sowas funktioniert technisch. Ja, aber ich glaube, mit KI, wir werden uns da auf echt, echt sau vieles einstellen müssen in Zukunft. Ist schon echt gut geworden, wie die das probieren.
Was eigentlich amüsant ist, dass KI, habe ich den Eindruck, eigentlich gerade in der Praxis besser wird. Oder auch, wenn man sich das mal anschaut, dass eigentlich die Leute, die es nutzen oder die auch Ahnung davon haben, da höre ich eigentlich immer mehr, ja, das ist gekommen, um zu bleiben, auch wenn es natürlich Experimente gibt, die scheitern, dann liest man ja, ja, die haben jetzt das versucht und jetzt haben sie doch wieder einen echten Kunden. Klar, gibt's Sachen, wo es vielleicht auch einfach keinen Sinn ergibt oder wo es halt schlecht funktioniert, das ist klar, aber ich habe den Eindruck, dass KI eigentlich gerade ankommt zum ersten Mal, aber das Sentiment ist eigentlich gerade sehr, sehr schlecht. Das ist eigentlich sehr interessant, weil es wurde eigentlich lange Zeit belächelt, vielleicht auch nicht belächelt, aber eher von uns dann oder vielleicht von Experten, die so ein bisschen vorsichtiger waren. Und jetzt dreht sich es eigentlich gerade so um. Das ist interessant, wie das, ich finde, auch die Sachen sind jetzt einfach besser. Also ChatGPT vor einem Jahr, muss man sagen, das war echt teilweise noch schrottig. Das war schon toll, was das kannte, aber du konntest es teilweise echt vergessen.
Ja.
Und jetzt, gerade auch die Bildgenerierung und so, die ist jetzt seit ein paar Wochen oder lass es 3 Monate sein, wirklich top. Davor war es Mist. Also es war lustig so, der kann tolle Bilder machen, so, aber du hast eigentlich nie das bekommen, was du wolltest. Und jetzt ist es eigentlich wirklich auf einem guten Niveau. Auch weniger Fehler und so. Wo man wirklich besser damit arbeiten kann. Und jetzt ist eigentlich gefühlt der Hype so ein bisschen vorbei. Das finde ich interessant.
Ja, vermutlich werden wir in 2 Jahren auf die jetzige Zeit denken und sagen, boah, war das schlecht.
Ja,
also
aber,
das sind schon Quantensprünge.
Ja.
Also wenn man sich gerade so die ersten Videos da von Will Smith und so ansieht und krass, wo wir jetzt sind, ich glaube, wenn wir dann, da geht es dann gar nicht mehr so darum, dass die Qualität besser wird, sondern die Handhabung und die Präzision, Prompt, Übersetzung in Videos. Ich glaube, das wird noch besser.
Ja, in 2 Jahren wird das verrückt sein.
So, wenn die es schaffen, die Halluzination noch niedriger zu kriegen und vor allen Dingen dann die Bearbeitung nachher möglich zu machen, das ist noch häufig so ein Problem, gerade bei uns, dann wird das schon Wahnsinn werden. Aber das stimmt, Sentiment ist gerade börsentechnisch zumindest auch deutlich negativer, obwohl die KI zum ersten Mal auch bei uns im Arbeitsablauf auch schon länger, aber jetzt so wirklich auch einen echten Benefit liefert. Was übrigens spannend ist, wir nehmen jetzt hier auf, wie viel haben wir heute? 30. Juli?
Yes.
Nächste Woche, glaube ich, beginnt ja der AI Act oder so, irgendwie eine Regulierung ist, dass man jetzt, wenn man online tätig ist, ein Business hat.
Ja, ab Montag, glaube
ich. Genau, jedes Bild und jeden Text, der auch mit KI unterstützt wurde, ne, nicht nur ausschließlich damit generiert wurde, sondern wenn KI zu Hilfe genommen wurde, dass man das jetzt kennzeichnen muss. Ich habe heute.
Aber ist jetzt Korrekturlesen von der KI, ist das auch schon, das meint, das ist halt auch irgendwie schwierig, wo fängt das an, wo hört das auf?
Boah. Ich habe heute Vormittag mit einem Unternehmer gesprochen, der war auch hier schon mal im Podcast. Für sein Unternehmen hat er auch schon gesagt, ist scheißegal. Es zeigt eigentlich eher, dass Brüssel es gar nicht verstanden hat. Also gar, ich würde behaupten, dass jede Internetseite, die jetzt neu gemacht wird, irgendwie mit KI gemacht wurde.
Ja, das meine ich. Also
es geht so weit, angeblich, haben Rechtsanwälte gesagt, von Kunden, von einem Kollegen von mir, wenn du ein Bild bearbeitest und es auf deine Seite stellst und du schneidest den Protagonisten mit einer KI aus, also du schneidest es nicht selber in Photoshop aus, sondern du nimmst die KI von Photoshop oder von Canva, die können das dann automatisch ausschneiden, musst du das kennzeichnen. Also,
ja, es ist ja auch lächerlich, weil du musstest das früher auch nicht kennzeichnen, dass es Photoshop ist, also, oder?
So, ja. Wobei der Gesetzestext noch so, es ist noch so ein bisschen schwammig, weil dann steht da so, nur wenn es um Personen geht, also es ist so ein bisschen lala, aber daran sieht man ja schon, wie bescheuert das ist. Dann kannst du es überall draufschreiben. Also wir sind jetzt dahin gegangen, dass wir es einfach ins Impressum schreiben.
Klar.
So.
Ja, ich meine, du musst ja nur einen Text mal irgendwie Korrektur lesen lassen oder leicht, das ist ja dann keine Verfälschung oder so, das ist ja dann nur theoretisch, ja gut, ist lächerlich. Der Spiegel hatte vor kurzem, da haben jetzt die Redakteure doch Verbot bekommen, mit KI zu arbeiten.
Zu arbeiten oder zu schreiben?
Ja, das war auch so ein bisschen schwammig formuliert, also es klang schon sehr strikt, also auch schon so Korrekturlesen und so auch schon schwierig. Also ich denke schon, dass sie mit KI vielleicht noch recherchieren dürfen. Es ging schon in erster Linie ums Schreiben. Aber ich, natürlich sollte ein Journalist seinen Text nicht von der KI schreiben lassen, das ist schon klar. Aber das ist halt auch wieder die Frage, wo also zur Recherche KI nutzen, finde ich jetzt blöd, wenn man es nicht macht. Natürlich, dass du das alles selber nachprüfen musst, ist klar. Aber du kannst ja mit der KI, du kannst ja auch KI als Sparringspartner nehmen. Also natürlich, wenn ich jetzt als Journalist beim Spiegel oder sonst wo natürlich Text schreiben lasse, das geht natürlich nicht. Das finde ich generell peinlich für jeden. Also ja. Ich kann auch diese LinkedIn-Texte nicht mehr, das ist so grausam. Das ist wirklich so erbärmlich. Das sollte keiner machen, aber man kann ja trotzdem die KI als Hilfe oder wie man es auch immer nennen will, Sparringspartner, Rechercheur, was weiß ich, das nicht zu nutzen. Da würde ich jetzt jedem Mitarbeiter von uns sagen, bist du bescheuert, wenn du das nicht machst.
Also früher in den Redaktionen, wir haben da auch noch gearbeitet, das Lektorat, das waren Menschenmassen, die da gearbeitet haben.
Ja,
das waren Menschen, einige, die die Texte gelesen haben.
Eine richtige Redaktion.
So, das wurde ja auch schon alles eingestampft und dann wurde es an Externe gegeben. Da die KI zu nehmen, das ist für mich das absolut Normalste der Welt. Also es tut mir leid für die, die in dem Bereich gearbeitet haben, aber wer publiziert und das nicht vorher eine KI gibt, um da Rechtschreibfehler oder so raus, also sorry. Also
ja, du kannst es ja sogar inhaltlich prüfen lassen.
So, das dann zu kennzeichnen, das ist einfach lächerlich.
Ja, das fand ich auch lächerlich.
Der andere Punkt, den du angesprochen hast.
Vor allem, wer soll es denn, jetzt mal anders gefragt, wer soll es denn auch überprüfen? Das ist ja noch lächerlich. Also willst du jetzt dann da irgendwelche anderen KIs oder Bots drüber laufen lassen, um rauszufinden, ob der Text von der KI Korrektur gelesen wurde? Also weiß ich jetzt nicht. Ist auch, also das ist.
Es ist ja wie immer.
Gedanke mal wieder irgendwo richtig, Umsetzung halt lächerlich. Ja.
Es geht ja immer nur um den Schutz der Menschen. Schutz. Ja. Ich weiß jetzt nicht. Es ist am Ende, du hast das Recht, man kann es nicht kontrollieren. Whatever. Das andere, was du gesagt hast, LinkedIn, das auch wirklich. Also ich weiß, viele von euch nutzen LinkedIn.
Ich finde das mit Abstand die schlimmste Plattform mittlerweile. Also mit weitem Abstand.
Ja, es ist. Also. Es ist. Ja, es ist. 95% der Nutzung von LinkedIn ist an Erbärmlichkeit nicht mehr zu überbieten. Yeah. Also wirklich, ich muss das in dieser Arroganz vielleicht auch sagen.
Na, das ist die Wahrheit.
Ich kann diese Texte nicht mehr lesen. Also, es ist nicht das, es ist das. Es ist nicht, diese KI-Sprache, dann war ja jetzt diese PK von Jürgen Klopp.
Ja, das war Peak Bullshit. Das wollte ich auch gerade sagen. Klopp, das war.
Jeder Coach, jeder Leadership, jeder Unternehmer soll sich diese reden. Jetzt mal ganz, also zwei Punkte dazu. Punkt Nummer eins, an Lächerlichkeit nichts zu überbieten ist, als er gesagt hat, ich bin weg, ich habe gesehen, wie ihr mit Julian umgegangen seid. Yeah. Du hast in der Öffentlichkeit ihn angezählt, mit noch macht er die Ausschau. Also du warst der Hauptgrund, warum es gekippt ist. Also das nochmal dazu, das haben die Leute vergessen. Und es zeigt, was in diesem Land unter anderem schief läuft. LinkedIn zeigt das perfekt. Die Leute sagen dann, diese PK war Leadership. Das hat nichts mit Leadership zu tun. Diese Art der Kommunikation, 20 Minuten eine PK, hat gar nichts mit Leadership zu tun. Leadership ist im Day-to-Day-Business immer da zu sein, ein Vorbild zu sein, gute Arbeit zu leisten. Genau das ist der Punkt. Dann kommen irgendwelche Kommunikationsexperten hier und da, die sagen, das ist diese Form der Kommunikation. Wir haben komplett haben wir uns von den, wirklich, es klingt so Stammtisch, von den Basics verabschiedet, was Leadership, was Fortschritt wirklich bedeutet und verlieren uns dann in so, da hat er das, was für ein Statement.
Ja, vor allem, weißt du, was der Grundfehler ist bei dem Ganzen? Das ist das Lächerliche. Ich finde Kloppo auch gut. Ich bin froh, dass er das jetzt macht und ich glaube, das ist der richtige Mann. Ich bin aber jetzt auch nicht so Kloppo blind. Kloppo ist halt Kloppo. Die Leute mögen ihn. Und okay. Deswegen Kloppo kann sagen, was er will. Stell dir mal vor, Nagelsmann hätte das Gleiche gesagt, weil da kommen wir jetzt zum Bullshit. So, das ist Leadership. Stell dir mal vor, Nagelsmann hätte das gesagt, was Klopp gesagt hätte. Ja, wenn er gegen meine Familie geht, dann hätten alle gesagt, jetzt dreht der komplett durch. Was ist jetzt mit ihm? Warum bringt er jetzt die Familie ins Spiel? Ist er jetzt völlig größenwahnsinnig geworden? Also, dieses, ja, das muss man sagen, das ist richtig. Wenn du das sagst, dann bist du ein Leader. Wenn Nagelsmann das gesagt hätte, die hätten den in der Luft zerrissen, die hätten den komplett. Es passt halt irgendwie zu Kloppo, beziehungsweise er kann es halt sagen, weil er Kloppo ist, aber er hätte auch was anderes sagen können. Dann wäre es auch, hätten sie auch alle gefeiert. Also es ist einfach in dem Fall einfach, wer es sagt, nicht was gesagt wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dieses dann so, boah, der hat genau das Richtige gesagt. Ja, er ist halt einfach ein Typ, er kann sich super verkaufen, er weiß halt, welche Knöpfe er drücken muss und er hat halt auch einfach, er hat es einfacher. Das hat er sich auch erarbeitet, das muss man auch sagen. Aber er ist halt Kloppo und im Endeffekt hätte der jetzt, er kann sagen, was er will, die Leute fressen sie ihm halt jetzt aus der Hand oder schon lange. Und das hat er sich auch verdient, weil er hat ja auch viel erreicht, das muss man auch sagen. Er hat einen Track Record, also er hat das wirklich mit Vereinen, er hat sich auch nicht ins, das finde ich bei ihm am beeindruckendsten, er hat sich jetzt nicht ins gemachte Nest gesetzt, so mit Messi, sonst was, sondern er hat ja wirklich selber Sachen aufgebaut und die Vereine, die er übernommen hat, die waren zu dem Zeitpunkt jetzt nicht gerade in Topform, das muss man sagen. Er hat sich das erarbeitet, aber dieses, ja, genau das musste man jetzt sagen. Ja, es ist halt Klopp.
Das haben die Leute damals, als Nagelsmann angefangen hat, auch gesagt.
Ja, damals mit den Vereinen da oder was so, er gesagt hat, ja.
Mir geht's null um Klopp. Also ein herausragend erfolgreicher, darum geht's mir nicht. Es geht mir darum, dass, also wenn, ich hatte 100 Beiträge von irgendwelchen Ex-CEOs, Kommunikationsexperten, die alle dasselbe gesagt haben. Ich komme da nicht drauf klar. Komplett verloren, worum es eigentlich geht. Also diese LinkedIn ist wirklich ganz schlimm.
Ja, das ist. Und du musst auch eins sagen, ich meine, Klopp hat ja, das haben jetzt auch alle vergessen, ich meine, mir ist das wurscht, aber mit seinem Red Bull-Move, den fand ich jetzt auch nicht so, da gab es ja auch Gegenwind, den fand ich jetzt auch irgendwie so, also jetzt hat er ja das bekommen, was er offensichtlich schon länger wollte, das ging halt vielleicht damals nicht oder vielleicht wollte er halt wirklich auch erstmal ein bisschen Pause machen, aber man weiß ja jetzt im Nachhinein, dass das jetzt sicherlich nicht die Erfüllung seiner Träume war, sondern da war sicherlich noch was anderes. Egal, geschenkt. Das ist jetzt auch alles vergessen. Ich meine, das ist wie bei Franz Beckenbauer. Der konnte auch machen, was er wollte. Es war halt der Kaiser. Und das muss man halt auch immer einpreisen bei solchen Sachen. Wenn du dann halt einfach der Kaiser bist oder Kloppo, ja, dann ist alles Leadership.
Ja.
Dann ist auch, mei, geht's da so ein Spitzfußball, gell? Dann ist halt alles Leadership. Dann ist alles in Stein gemeißelt. Und das muss man sich natürlich erarbeiten. Ja. Das will ich jetzt nicht, dass man das falsch versteht. Da musst du halt schon eine Legende sein. Aber ich bin froh, dass er jetzt da ist. Ich bin gespannt.
Ja, ja,
ich klar, glaube, logisch. Zaubern kann er auch nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass das ein Durchmarsch wird, auch wenn sich das viele schon so jetzt, glaube ich, sehr leicht vorstellen. Aber das wird eine geile EM. Das wird mit Zidane ist doch fix jetzt, oder? Frankreich. Tuchel wird wahrscheinlich auch bleiben. Also allein schon Zidane, Tuchel, Klopp. Das ist schon geil. Jetzt fehlt wirklich nur noch Pep. Aber Pep und Spanien, das passt ja wahrscheinlich nicht ganz.
Nee. Nein, aber um da vielleicht nochmal drauf. Das stimmt, man sollte nicht immer so Sportanalogien suchen und das dann versuchen, auf dem Land überzutragen. Oftmals hängt das komplett. Was mir aber schon irgendwie aufgefallen ist, wenn man sich dann so Spiele ansieht wie, oder so Mannschaften wie Paraguay und so, ne, oder auch so Argentinien, man kann von denen halten, was man will. Man kann das unfair finden und sonst was. Aber am Ende des Tages ist diese Leidenschaft und so, das ist die Essenz des Fußballs. Und als ich Argentinien gegen England gesehen habe, das war ja die ersten 30 Minuten, das war einfach Krieg. Das war ja, das war Abschlachten. Das war
auch langweilig, ja.
Ja, also.
Aber es war intensiv, so, ja, klar.
Dann habe ich mir vorgestellt, Alter, der DFB, also wie weit wir davon weg sind. Diese Intensität, also diese Hingabe, in diesen Kriegsmodus zu kommen, jetzt im übertragenen Sinn. Wir sind da so weit weg. Beim DFB und auch vermutlich als Land diese Leidensfähigkeit wirklich an den Tag zu legen, das ist die eigentliche Aufgabe, die er da hat. Und die wir vielleicht auch in anderen Bereichen.
Also das ist auch gut, weil er ist ja so ein, Nagelsmann war ja auch eher so ein bisschen so, ich sag jetzt mal, der Abgehobene, so ein bisschen der Laptop-Trainer, so ich weiß alles besser, aber eigentlich ich setz mir ein bisschen an meinen Laptop und dann läuft das schon. Kloppo ist ja schon eher so der Malocher und das tut uns wahrscheinlich ganz gut, so dieses schönen Pressing, Zweikämpfe auch, Laufen, Intensität, das ist natürlich, das ist fürs Land auch gut, ja, so ein bisschen dieses emotional auch, das ist schon, das ist ja genau das, was in der Politik fehlt. Ich meine, dann sitzt unser Fritze Merz da bei Wimbledon, ich muss sagen, er war gut gekleidet, aber das ist wirklich die Volksnähe in Person. Ich muss sagen, ich finde ja seine Frau, ich finde die Frau unmöglich, also ich glaube, unsympathischer kann man nicht sein. Ich finde auch die zwei, das ist auch, wenn man die so nebeneinander sieht, finde ich nicht. Ich finde, er sieht 30 Jahre jünger aus. Also man kann ihm ja viel vorwerfen, aber alt sieht er nicht aus. Schlecht gekleidet ist er auch nicht. So, das ist schon so ein bisschen, es hat schon was von Realsatire. Und das muss ich sagen, sein Wimbledon-Auftritt irgendwie auch schon wieder kultig. Er war gut angezogen, auch noch so schön in Wimbledon-Grün mit dem Hut. Irgendwie cool, aber es ist halt so, es ist halt so weit weg von dem, was die Leute, glaube ich, gerade sich wünschen, was gerade auch zur Situation passt. Und den Rest da im Kabinett, diese Kabinettsumbildung jetzt, also man muss jetzt auch mal sagen, das ist jetzt auch keine Polemik mehr von uns oder von irgendwelchen anderen Beobachtern. Also die Partei kocht ja gerade richtig. Da gibt es jetzt auch reihenweise Austritte, auch prominente interne Briefe. Die haben ja wirklich die Schnauze voll. Und diese Kabinettsumbildung jetzt zuletzt, dieses Bild dann mit Philipp Amthor da, also das war schon wirklich wie Monty Burns mit Smithers. Das hatte schon was, wie sagt man, jetzt wollte ich Kafkaeskes sagen, nee, das passt nicht richtig, das etwas Humoristisches.
Ja, ja, das auf jeden Fall.
Wir
leben ja in einem Zeitalter, das ist ja, also das hätte ja Simpsons, die hätten das ja nicht besser malen können. Das ist ja Satire, also das ist ja South Park-esque.
Und er sitzt dann im Sommerinterview, weißt du, und das ist auch Nagelsmannhaft, dann dieses, ja, alle sind so gemein zu mir. So, das ist, diese zwei Zicken eigentlich haben es schon ganz gut dargestellt, so dieses eigentlich jeder sagt, ja, ich doch nicht. Und so ein bisschen jeder, ja, ich meine, du hast es ja vorher auch gesagt, im Endeffekt denkt man sich auch oft so, boah, eigentlich würde ich am liebsten meine Ruhe haben und dann können mir ja alle am Arsch lecken. Das verkörpern Merz und Nagelsmann ja eigentlich auch. Nagelsmann jetzt nicht mehr, aber eigentlich so, ich will meine Ruhe haben und werdet mir hier nicht zu frech, gebt mir nicht auf den Sack. Und das ist schon eigentlich so die Stimmung im Land generell.
Ja, ich finde.
Und viele gehen dann halt auch einfach, andere ziehen sich zurück, andere werden richtig wütend. Das ist schon so ein bisschen dieses...
Ja, ich glaube, also die letzten Wochen, was da jetzt alles passiert ist, also wovon reden, also jetzt mal, was alles passiert, CSD, dann diese ganzen Kabinettssachen da, dann die Ausführung von Klingbeil und Lauterbach. Ich finde das ja schön, weil ich denke mir immer so, Leute, wir haben schon vor Jahren, also jetzt sind es ja mittlerweile Jahre, wir haben immer gesagt, so diese nicht der einzelne Politiker, die Parteien, das ist einfach vorbei. Also das ist ein Fehler in sich. Das ist ein sich selbst befeuerndes System, was sich erhalten will. Du merkst es, das ist so, wer das noch nicht verstanden hat, jetzt gerade nach diesen Wochen, ich glaube, da ist der Zug abgefahren. Das ist so offensichtlich, wo das eigentliche Problem liegt. So offensichtlich, es ist egal.
Ja, dann kommen ja noch die NGOs dazu, das ist ja auch der große Treppenwitz, weißt du, Klingbeil setzt sich dahin mit seinem, ja, Steuerbetrug bekämpfen, geschenkt, ist nicht in Ordnung, klar, aber dann mit seinem Rolex Porsche, seine Frau bei einer NGO kassiert schön Steuergeld, jetzt hier der Deeskalationskurs, der berühmte, das war ja auch von der NGO, die das begleiten sollte. Das ist alles, ein normal denkender Bürger, der nicht geistig behindert ist, der kann das alles nicht mehr ernst nehmen.
Ja.
Und es wird wirklich jeden Tag noch getoppt.
Also wirklich, also ihr könnt uns da jetzt Polemik oder in der Radikalität...
Nein, das ist keine Polemik.
Wer dieses Parteiensystem auch noch unterstützt, an dem Punkt, ich sage, dann macht's. Ich kann dazu nichts mehr sagen. Es ist, wer das nicht sieht, was das eigentliche Problem ist, wir haben es so oft wieder, ich möchte es nicht nochmal wiederholen, wir haben so viele Videos dazu gemacht, dann ist es so, dann glaubt das, aber dann wird es richtig, richtig wehtun. Es wird eh wehtun.
Ja, ja, das sowieso.
Aber wer da nicht das eigentliche Problem, und es ist egal, es geht nicht um die einzelnen Köpfe. Natürlich kriegen sie es dann ab. Es ist wir haben ein massives systemisches Problem. Politisch, das eine. Das andere, du hast es angesprochen, Entradikalisierungskurse, etc. Ich möchte da eine Sache sagen, weil es ist ja mittlerweile auf Social Media dann der Witz, wenn Leute dann sagen, wie schlimm das ist, jetzt Demo gegen rechts. Das ist ja mittlerweile schon zu so einem Witz geworden. Ich finde es auch gut.
Es ist ja leider kein Witz. Ja.
Und dann auch die Aussagen von so ganz besonders schlauen Mitmenschen. Ich habe gehofft, es ist ein weißer Mann, der da reinfährt. Also wirklich, wir müssen, jeder, der normal denkt, ich sage das jetzt mal so, oder jeder, der nicht komplett gestört ist, sieht, dass Entradikalisierungskurse für Menschen, die darüber nachdenken, mit einem Transporter in Menschenmassen zu fahren, eine lächerliche Idee ist.
Ja, wer daran glaubt.
Also das ist wirklich South Park. Ja, das ist
Willkommenskultur habe ich auch aufgelesen. Das hätte das auch verhindert.
Also
ja, das, also, klar.
Also
das
ist ganz kurz, weil das ist mir jetzt wichtig. Trotzdem, und das ist ein Vorwurf an alle, die das lächerlich finden, so wie wir, wenn man das kommuniziert, wenn wir das kommuniziert, hört auf, euch selber in eine rechte, braune Ecke zu stellen und euch selbst schlecht zu fühlen und den anderen quasi dieses Gutmenschtum zu geben. Ich merke das immer noch so vom Gefühl, dass man dann vielleicht immer noch so ein bisschen so hat, darf ich das jetzt sagen? Nein. Menschen, die jetzt darauf kommen und sagen, wir brauchen mehr Entradikalisierung, Kurse und sonst was, das sind die Menschenfeinde. Das ist staatsgefährdend, das ist menschenverachtend, das ist das Verwerfliche. Wer jetzt wirklich noch so, wer nach so etwas ernsthaft sagt, wir müssen jetzt darauf achten, dass das nicht von den Falschen benutzt wird. Wer das jetzt noch sagt, der ist verfassungsfeindlich.
Vor allem, dann werden auch immer diese, weißt du, dann kommt immer die Keule, ja, jetzt hier Generalverdacht. Nein, der Typ war ja, das ist ja das Schlimmste. Das ist ja das Schlimme daran und deswegen, glaube ich, sind ja die Leute auch so sauer. Natürlich, es gibt keine komplette Sicherheit, das ist klar, geschenkt. Aber in diesem Fall, der Kandidat war ja lange bekannt, ein Popstar in dieser Szene, auch mit noch anderen Verwandten und so. Also man wusste alles, hat schon alles geliefert, was man so liefern kann. Und der IS ist ja jetzt auch kein Karnevalsverein, also wo man sagt, naja, vielleicht kann man den mit ein, zwei Gesprächen umdrehen. Also solche Kandidaten, die gehören nicht auf freien Fuß. Ich glaube, da sind sich auch alle einig. Das ist jetzt auch keine Polemik von mir, sondern das sagen ja auch alle Experten hier, Terrorismusexperten, wie der berühmte Herr Neumann heißt da, glaube ich. Da sind sich ja alle einig, auch unser Innenminister. Da fragt man sich dann, was läuft da schief? Und dann gibt's immer noch Leute, wie du sagst, die sagen, ja, deeskalisiert. Nein, da gibt's doch gar nichts zu diskutieren. Und das macht ja die Leute verrückt, dass wir Sachverhalte haben, wo eigentlich jeder Mensch, wie du sagst, der nicht bescheuert ist, ganz klar sagt, naja gut, der hat eigentlich auf der Straße nichts verloren. Wir kriegen aber nicht mal das hin.
Ja.
Aber jeder, der seinen hier falsch parkt oder seinen Bewirtungsbeleg nicht 15 Jahre aufbewahrt, da kommt so eine Einsatzkommando oder ein falsches Meme postet. Und das kannst du den Leuten ja nicht mehr verklickern. So. Und dann wird noch der Lindemann zum Gesundheitsminister gemacht, den hatte ich ja noch ein bisschen Hoffnung vor 2-3 Jahren, der er vor einem Jahr selber noch gesagt hat, gut, dass ich nicht Gesundheitsminister geworden bin. Also das meine ich, wie willst du das denn einem, der nicht geistig völlig gegen die Wand gefahren ist oder von der Wickelkommode gefallen ist mehrfach, wie willst du das denn noch verklickern?
Und wir sollten, das war schon immer so in der Politik, nur jetzt wird es halt dadurch, dass Informationen demokratisiert wurden.
Ja, da tut es richtig weh.
Wir sollten wirklich Social Media sehr, sehr dankbar sein. Noch ein Thema zum Thema Narrativ. Ein ganz, ganz handwerkliches Tool für euch in Diskussion. Was ich häufig merke, ist, dass dann von einer Seite kommt, ja, das ist nicht die Sicherheit, die leidet, sondern das ist euer Sicherheitsgefühl. Das ist sehr, sehr häufig, auch bei Lanz immer so, ja, aber wir müssen ja das Sicherheitsgefühl der Menschen ernst. Nee. Sobald das kommt, beharrt drauf. Es ist die Sicherheit. Es ist nicht das Sicherheitsgefühl. Das ist oft so ein Trick, um dem anderen zu sagen, ja, die Fakten sind andere, aber dein Gefühl, nein, es ist die Sicherheit.
Ja, wenn nachweislich Irrer rumläuft, dann ist es kein Gefühl, sondern es ist halt einfach nicht sinnvoll.
Genau. Sicherheit ist Sicherheit. Hat auch mit Gefühlen zu tun, aber auch anhand von nackten Zahlen. Und da haben wir einfach ein Problem. Und es ist nicht menschenfeindlich, wenn man das anspricht. Im Gegenteil. Wenn man das weiterhin verharmlost, dann ist man am Ende eine größere Gefahr für die Verfassung als jeder andere. Und das meine ich so, wie es ist. Dreht das Narrativ, schämt euch nicht dafür, bleibt bei den Fakten. Und es geht nicht darum zu generalisieren, damit das auch ganz...
Das ist ja auch lächerlich, um
Fakten.
In diesem Fall eine Generalisierung dann wieder rauszuzaubern. Was hat denn das jetzt mit einer Generalisierung zu tun? Das ist, wie gesagt, ein glasklarer geht's ja nicht mehr.
Ja.
Und was gibt's da, was müssen wir da diskutieren? So. Es ist einfach dümmlich.
Und also, Personen wie er... Nach ihrer Historie, nach dem, wie sie eingestuft sind, gibt es noch viele in Deutschland.
Ja, bin gespannt, was jetzt passiert. Ich muss sagen, Dobrindt ist ja ein Lichtblick. Jetzt fragt man sich aber trotzdem, warum kommt man jetzt erst wieder auf die Gedanken? Natürlich, klar, es ist immer leicht gesagt in der Theorie, aber da bin ich jetzt gespannt, ob da nochmal Sachen jetzt verschärft werden. Hier auch Jugendstrafrecht finde ich ja auch eine ganz scharfe Sache bei einem 21-Jährigen. Ja, gut, naja.
Und wenn dann, also unternehmensseitig, hätte ich schon gesagt, regierungsseitig jetzt dann Verschwörungstheorien aufgemacht werden, kurz vor Wahlen kommt, wirklich, das ist so mit die letzte Patrone, die man hat.
Ja, das ist ja auch geschmacklos. Also ich meine, das ist ja auch ganz ehrlich, diese Sachen haben wir jetzt seit 15 Jahren. Das ist jetzt auch nicht so, dass das seit ein, zwei Jahren ist, sondern wann ging das los? Ich meine, ja, über 10 Jahre auf jeden Fall. War nicht ja auch in Nizza damals?
Ja, ja.
Was kann? Kann nur Nizza. Nizza war es, glaube ich. Das Nizza, ist ja auch schon 15 Jahre, oder?
Ja.
12? Auch schon länger. Ja, was wirklich auch scharf ist, wenn man mal uns die Lage sich jetzt anschaut. Ich habe mit einem Risikoforscher jetzt auch die Tage gesprochen. Ein Professor, auch ein sehr umsichtiger, wirklich seriöser, trockener Mann. Aber das meine ich trocken jetzt mit wirklich auf den Punkt. Keine Polemik, sondern einfach kühle Analyse, und der auch sagt, ja, wir haben keinen robusten Staat, das sagt er schon lange, das ist auch nicht irgendwie so ein Schlaumeier, der das erst jetzt sagt, sondern der schickt seit 10 Jahren das auch an die Politik und erstellt da Studien, hat auch damals schon, wie gesagt, gewarnt vor Abhängigkeit russisches Gas und so weiter, Energie, aber auch innere Sicherheit, und das finde ich schon auch interessant. Man muss sich jetzt mal zwei Sachen anschauen. In China, da bauen die gerade wie blöd ihre Wasserwege aus. Also da wird die Kapazität bald verdoppelt. Bei uns merkt man jetzt, oh, trocken. Reinwasser ist ja jetzt nur noch, glaube ich, 1,60. Früher war es irgendwie 3 Meter oder sonst was. Jetzt müssen die Kapazitäten fast dritteln. Also früher haben da wohl 2200 Tonnen drauf gepasst. Jetzt gerade noch 800. Das ist ja auch wieder so. Dann, ja, die deutsche Wirtschaft wird gebremst. Ja, natürlich. Aber da fragt man sich schon auch, was da eigentlich alle, die verantwortlich sind, das sind jetzt auch alles keine großen Geheimnisse, was man da so macht. Weil jetzt jetzt müssen wir da mal vertiefen. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht die erste Hitzewelle. Und da denkt man sich auch, okay, bei uns wird jetzt hier die Kapazität gedrittelt auf dem Wasserweg. China verdoppelt sie gerade. Also mehr musst du eigentlich nicht wissen. Also das ist wirklich so, ich meine, die Dinge, die lassen sich ja auch erklären. Und dann heißt es wieder, ja, da können wir nichts machen. Trump. Ja, Trump ist jetzt nicht dafür verantwortlich, dass er bei uns jetzt die Schiffe weniger beladen werden.
Dann war es Putin.
Dann war es Putin, und dann ist sowieso alles kompliziert. Ja, kann man sagen, ist jetzt der Klimawandel. Ja, aber das ist jetzt alles, das sind ja alles keine Neuigkeiten.
Ja.
Also, ich frage mich schon mal, bei uns, die Probleme sind ja bekannt. Also egal, ob du jetzt hier den CSD-Typen hast oder ob du jetzt den Wasserweg hast, oder ob du das Jugendstrafrecht hast oder was weiß ich. Das ist ja alles eigentlich nichts Neues.
Ja, das ist spannend. Das ist wirklich, mir kommt immer wieder das Konzept da von Arendt in den Kopf, die Herrschaft ist niemand. Dass wenn Systeme oder Organisationen, das können ja auch Länder sein, Staaten sein.
Ja, das ist ja der Sinn von Bürokratie, genau. Ist ja auch irgendwo sinnvoll, dass genau. Du natürlich, dass jetzt keine Diktatur hast oder dass du es natürlich jetzt nicht einer sagen kannst, ah, ich mach das, wie ich will.
Ich glaube, sie beschreibt
aber
es so.
Aber es ist so ein bisschen, es ist wirklich gar niemand.
Genau,
dann,
das ist dann der Switch von Verwaltung zu Bürokratie. Also wenn sich die Verwaltung verselbstständigt und dann irgendwann ein Geflecht aus irgendwelchen Artikeln, sonst was ist, und in diesem Konstrukt niemand mehr Skin in the Game hat. Niemand ist mehr verantwortlich,
ja.
Und es wird nur noch auf die Vorschriften geschaut, und das ist die Herrschaft des Nichts. Und das ist ja auch, glaube ich, was jeder von euch im Umgang mit Behörden irgendwie kennt. Ich meine, das deutscheste Wort jemals ist Zuständigkeit. Bin ich zuständig? Das ist ja das deutscheste Wort. Und dann heißt es, ja, da muss ich gucken. Dann versandet es. Und genau so haben wir es auch dann bei Problemen, die wir haben, oder Herausforderungen, wie man neudeutsch sagt. Man schaut nicht darum, okay, was kann ich machen? Wer kann es machen? Möglichst pragmatisch, sondern wie ist denn eigentlich die Gesetzeslage? Wie sind denn die Paragraphen? Und es versandet. Und das ist ein systemisches Problem. Und ich kann jetzt meckern hier, ich habe dafür ja keine Lösung. Also es gibt Lösungen, aber die sind derart weit weg von der demokratischen Grundordnung, die wir haben. Das ist... schwer wird, die durchzusetzen.
Ja, das Problem ist ja auch, man sieht es sehr schön jetzt auch am Thema Klimaanlagen. Jetzt hatten wir vor 3-4 Wochen diese Riesenhitze, jetzt ist auch wieder warm, aber sind die Nächte zum Glück kühler. Da war ja großer Aufruhr. So, dann haben sogar die Grünen ja die haben uns ja noch vor 2 Jahren erzählt, ja, Klimaanlagen sind schlecht, weil die heizen das Ganze noch mehr auf. Jetzt auf einmal merkt man, naja, irgendwie, das Narrativ ist jetzt doch so, die Leute hätten gern die Klimaanlagen. Gut, ob es jetzt eine Klimaanlage ist oder eine Wärmepumpe, ich weiß, das ist im Endeffekt ja dasselbe, nur andersrum. Geschenkt, auf jeden Fall haben die Grünen ja dann auch vor ein paar Wochen einen Sofortplan gefordert. Das Problem ist, in 2 oder 3 Jahren, es wird, was passiert sein, richtig gar nichts. Wir waren bei der Geburt in Starnberg, und das Verstörende ist, du bist da in der Geburtsstation, also da sind schwangere Frauen, da war es heiß, bums heiß. Krass. Klimaanlage, es gab ein, zwei Räume, die waren klimatisiert, ja, aber das meiste nicht. Es war, und das war quasi zu dieser Bruthitze da, es war unerträglich. Und das ist ja jetzt wirklich eine Station, wo man sagt, naja, das wäre vielleicht schon ganz gut. Dann hast du generell im Krankenhaus, du hast ja auch viele alte Menschen, Altersheime, das ist doch irre. Ich habe dann auch mit der einen Ärztin gesprochen, sie meinte auch, dann kam der schöne Satz, ja, da müsste dringend was passieren. Das haben die vor 5 Jahren bestimmt auch schon gesagt. Da müsste was passieren. Müsste genau. Was ist, oh. Und da denke ich mir dann auch, eigentlich müsste die Belegschaft, die Ärzte müssten da eigentlich zum Verantwortlichen gehen, sagen, entweder ist hier nächsten Sommer eine Klimaanlage oder wir kommen einfach nicht mehr. Also das ist ja auch für die Ärzte, die machen ja auch keine Bimmel-Bommel-Arbeit. Das ist unvorstellbar und wir schaffen es nicht mal, sowas zu klimatisieren. Und es wird in 3 Jahren auch nicht klimatisiert sein.
Natürlich nicht.
Und da muss sich doch auch mal jeder hinterfragen, warum lasse ich mir das bieten? Und dann kommt natürlich die Tode, ja, da fehlen die Gelder. Ja, also Geld ist in Deutschland gar keins vorhanden. Nee, außer für die NGOs, die natürlich die Demokratie retten. Du kannst es doch nicht mehr.
Mich entradikalisieren.
Und ja, also das ist wirklich... welcher normale Mensch in Deutschland hatte jemals mit einer NGO zu tun oder einen Benefit durch eine NGO? Das würde mich mal interessieren. Ich wette, kein einziger
normaler Mensch. Welcher Unternehmer hat einen Benefit von der IHK?
Ja, natürlich.
Es sind so viele, ich glaube, Deutschland ist wirklich das Land der institutionellen Bettler. Ja, alle machen ihre Hände auf. Es ist unglaublich. Der Benefit, ich würde es gerne mal, man müsste so 20 verschiedene Personas haben, die so einen großen, um jede Lebensrealität in Deutschland irgendwie abzudecken. Ja. Wer bei diesen, also in jedem Leben machen so viele die Hände auf, die keinen Benefit, es ist unglaublich. Und da mal, wir brauchen, ich habe gerade gesagt, das ist weit fernab der demokratischen Grundordnung, man bräuchte, ich glaube, um da rauszukommen, wo wir uns reinmanövriert haben als Land, da braucht es wirklich, also man müsste mal wirklich von null anfangen. Also parallel, man müsste mal von null gucken,
wie man das anders strukturiert. Weißt du, was ja das Irre ist? Wir hören ja ständig, das ist ja auch richtig, Demografieproblem, Arbeitskräftemangel. Ja, wenn ich natürlich sehr viele Leute beschäftige in Jobs, die völlig überflüssig sind, also staatlich, weil dann heißt ja, dann haben die gar keine Arbeit. Naja, auf der anderen Seite hören wir ständig Arbeitskräftemangel. Also hier beim Metzger steht keiner mehr, bei der Bus kann ich fahren. Also da müssten sich halt solche Leute vielleicht auch mal anständige, vernünftige Berufe suchen. Und dann werden vielleicht auch einige Probleme gelöst. Das muss man ja auch mal sagen. Also wenn ich natürlich sehr viele Schwachsinnsjobs staatlich finanziere, ja, dann ist es natürlich auch irgendwo fraglich.
Das Leben ist ja ein Spiel der Anreize und der Motivation. Jetzt mal ganz.
Da setzt er ja der Staat irre Anreize.
Also wann hat ein Unternehmen Erfolg? Wenn es wächst. Okay. Ja, wenn es steigende Gewinne hat. So.
Ja, oder wenn es Bedürfnisse von Kunden halt oder von des Marktes befriedigt. Ja, so. Weil dann.
Das ist das Streben eines Unternehmers. Wir haben das Problem, das Bestreben eines Politikers ist ja nicht Gutes für die Gesellschaft zu tun, sondern die Wiederwahl. Darauf arbeiten sie hin. Jetzt in einer idealen Welt ist das ja nicht schlimm, weil wenn er Gutes tut für die Menschen, wählen sie ihn wieder. Aber das ist auseinandergedriftet. Man müsste diese Interessen, weil er wird immer das Interesse haben, wenn es Wiederwahlen gibt. Ich bin da ja auch gegen, aber okay, sagen wir mal, wir bleiben in diesem System, man kann wiedergewählt werden. Dann muss man das wieder angleichen. Du wirst nur wiedergewählt, wenn du auch den Menschen was Gutes tut. Da gibt es Wege, wie man das machen könnte. Aber da gehen wir nicht dran.
Ja, weißt du, das Irre ist ja, dass der Politiker ja eigentlich sich um die Interessen der Bürger kümmern müsste. Also der ganz klassische Steuerzahler. Was will der? Der will im Endeffekt seine Ruhe haben. Der will, dass der Laden läuft. Der will eine gute Infrastruktur. Der will eine gute Bildung. Der will Sicherheit. Der will nicht zu viel Steuern zahlen. Zahlt gerne Steuern, wenn das alles einigermaßen läuft. Aber auch nicht zu viel. Der will einfach ein gutes Leben haben. Ganz vereinfacht. Und was macht der Politiker? Der kümmert sich eigentlich den ganzen Tag um alles andere. Der kümmert sich darum, oh, hier gib mir die Lobby. Hier ist die Pharma-Lobby, hier ist die Waffenlobby, hier ist die NGO 1, die NGO 2, 3, 4, 5, dann noch was weiß ich was wer. Und vor denen allen, und dann noch Journalisten natürlich, vor denen allen hat er Angst, beziehungsweise denen will er nicht auf die Füße treten. Und wem tritt er ständig auf die Füße? Ja, den ganzen Wählern eigentlich. Es ist anders, kann man, so ist es ja.
Ja. Du, jetzt war ja letztens kam ja diese Grafik raus durch die Steuerreform, wer wie viel im Jahr verdient und dann halt weniger hat. Da waren ja, ich.
Du meinst das plus 9, genau, plus 0, plus.
Genau. Ja. Ich kriege die Zahlen nicht, aber irgendwie so. Alle, die unter 250.000 im Jahr verdienen, die kriegen maximal 9 Euro im Jahr mehr. Ja. Das wurde ja jetzt als große Errungenschaft
verkauft. Das ist aber, glaube ich, nicht mal inflationsbereinigt, oder? Also ist es ja ein...
Egal.
Das ist auch noch ein Minus.
Also das ist alles immer, also bei allen Einkommensschichten ist so leicht so 7 Euro im Plus, 9 Euro im Plus. Also
nix.
Und dann ab 250.000 ist minus 2.500.
Ja, genau.
Jetzt fallen wir zwei in die letzte Einkommenskategorie, ist okay. Es juckt mich gar, also Menschen, die so viel verdienen, den juckten die 2.500 Euro gar
natürlich
nicht. Gar nicht. Das Problem ist, die in den allen anderen
Einkommenskategorien, die juckt sie auch nicht, ja.
Die juckt die 7 Euro auch nicht. Und das wird dann als Erfolg verkauft. Und guck mal, wie lange die streiten mussten in der Koalition, um am Ende für einen durchschnittlichen Deutschen 9 Euro im Jahr rauszukriegen. Nochmal, 9 Euro im Jahr. Unter 1 Euro im Monat.
Und das sind ja Taschenspielertricks, weißt du, du zahlst ja dann wieder woanders drauf, dann hast du die Inflation, Lirum Larum, also unterm Strich
alleine,
hast du weniger.
Alleine, dass wir es als Gesellschaft und als Medienkomplex zulassen, dass die Politik das als Erfolg verkaufen kann, ist
ich habe mich darüber lustig gemacht.
Richtig, Twitter. Richtig. Aber es müssten.
Ich tue, was
alle.
Ich kann.
Also nochmal, ich möchte Geld nicht kleinreden. 9 Euro im Jahr ist für jeden in Deutschland ein Witz. Damit kannst du dir nicht mal einen Döner kaufen mittlerweile.
Nee, natürlich. Das ist ein absoluter Witz.
Das zeigt ja, guck mal, die streiten so lange. Wir müssen ganz, ganz, ganz anders denken. Nicht in diesem kleinen, kleinen. Wir müssen das komplett neu
denken. Nee, es gäbe ja auch wirklich Ansätze, zum Beispiel, was ich auch interessant finde, wenn man jetzt auf Investitionen. Es stimmt ja, es wird zu wenig investiert in Deutschland. Es ist nicht für die Unternehmen attraktiv. Superabschreibungen zum Beispiel. Dass du sagst, jetzt könnte man sagen, okay, wenn jemand in Deutschland investiert, dann kann er 50% abschreiben. Du könntest aber auch sagen, 100% oder 150%. Dass du wirklich Investitionen in Deutschland super attraktiv machst, wäre ein Instrument. Super Abschreibung. Wirklich, das sagst
du. Super.
Wir ziehen hier Unternehmen an, wie blöd. Aber bei den Politikern hast du das Gefühl, die vertreiben sie eher oder sagen, ja, hier, Deutschland ist doch toll. Wenn ich kommen mag, wie Herr Lauterbach, so, auf die können wir auch verzichten. So, das ist ja so eher, dass man wirklich mal sagt, wir müssen mal wieder uns wirklich bücken, buckeln wie Kloppo. Einfach mal sagen, so, hier, wir müssen kämpfen für Unternehmen, die hierher kommen. Erstmal, dass die da sind, dass die bleiben, dass welche herkommen, dass attraktive Arbeitskräfte aus dem Ausland herkommen, dass aber auch die da sind, Bock haben, motiviert werden. Ich wäre ja dafür, also bei den Schulden, macht mehr Schulden, streicht die Einkommensteuer für 2 Jahre komplett, macht super Abschreibungen, haut die Bürokratie zusammen, letzten 20 Jahre alles streichen. Einbürgerung auch ein Thema. Warum? Fällt mir gerade ein. Die Schweiz, ab 10 Jahren, vorher gar nichts. Also was ist jetzt der Vorteil, wenn ich jetzt, jemand kommt hierher, zum Beispiel dein Vater ist hier ewig hier, hat Steuern bezahlt, hat alles, so wie man sich's wünscht, aufgebaut. Der hat immer noch keinen deutschen Pass. Warum braucht jetzt jemand, der ein Jahr hier ist oder zwei, warum braucht jetzt der einen deutschen Pass? Also was ist jetzt der, er hat einen Vorteil, welchen Vorteil hat jetzt Deutschland?
Nix.
Also warum macht es die Schweiz so? Ja, kann ich da sagen, frühestens 5 Jahre, eher 10.
Ey, machen fast alle Länder ja, so, ne? Also wir sind die Ausnahme.
Alles
so,
nicht,
sind
alles also, solche,
nicht die Schweiz ist die Ausnahme, wir sind die Ausnahme.
Bei welchem Vorteil so, also dann bist du besser integriert, ja, weil das sind Pass, das ist, also, sieht man ja, mein Schwiegervater ist, der kommt aus England, der hat auch keinen deutschen Pass, der ist auch seit, wie dein Papa, seit 40 Jahren oder was hier, so ist der jetzt schlechter integriert, deswegen. Also das sind alles solche Schwachsinnssachen.
Nein, das ist ja auch der umgekehrte Fall. Du integrierst dich ja besser, wenn du...
Wenn du den Pass dann willst nach 10 Jahren.
Ja,
klar.
So. Also das ist ja in, ich weiß jetzt nicht genau, aber in der Schweiz, wenn du in den 10 Jahren eine Straftat begehst, einmal nicht arbeitest, etc., dann ist vorbei. So, und das ist ja alles integrationsfördernd. Du kannst dich ja nur integrieren, wenn du Teil der Gesellschaft bist.
Also das meine ich, was ist jetzt der Benefit, wenn ich diesen Pass schnell raushaue? Also ich verstehe es auch nicht.
Auch das wieder ein perfektes Narrativ-Framing der politischen Linken in dem Fall. Wenn man das, aber nochmal, ich habe das Gefühl, dass es sich gerade selbst entzaubert, auch in der Öffentlichkeit. Und es wird spannend in den kommenden Jahren.
Ja, das ist, also diese, wie du es vorher genannt hast, Verschwörungs- oder eher, es sind eher so Angsterzählungen, da merkt man halt, dass die immer mehr ins Leere laufen.
Ja, das sind Platzpatronen.
Ja, das ist, also man muss halt immer so ein, und das ist auch das Problem bei den Parteien, man kann natürlich immer schön mit einer Partei, kann man natürlich so eine Verschwörungs- oder so eine Angsterzählung viel besser bauen. Wenn wir jetzt einfach einen Bundestag hätten, wo nach Themen abgestimmt wird, da sind Abgeordnete drin, die werden gewählt, die stimmen nach Themen ab. Also Themen so aufzuladen mit Angst wäre natürlich viel, viel schwieriger, als jetzt natürlich ein böser Politiker oder vor allem eine böse Partei, dieses, oh, wenn die Partei drankommt, dann ist vorbei, dann werdet ihr alle weggesperrt. Das ist natürlich viel einfacher, wenn es jetzt einfach um Themen geht. Ja, dann muss ich natürlich erstmal mit Argumenten arbeiten. Also im Endeffekt sind diese Parteien halt mittlerweile so kontraproduktiv, also sämtliche Parteien. Es ist halt einfach, es ist ja nur noch ein Bullshit-Bingo. Es ist ja nur noch Parteien schießen gegeneinander, ja. Was auch vor kurzem Lanz gesagt hat, das finde ich auch sehr beeindruckend. Er meinte ja, bei den Linken, wenn man dann mit denen hinter den Kulissen spricht, die wissen eigentlich auch, was zu tun ist und dass manche Sachen vielleicht nicht so vernünftig sind, aber die müssen halt ihre Klientel bedienen. Ja, also das ist natürlich auch irre.
Genau.
Also ich bin Parteisoldat, eigentlich weiß ich, dass es Schwachsinn ist, aber ich muss halt, und ich bediene den Schwachsinn natürlich auch, weil ich halt dann in der Partei Karriere mache.
Und genau.
Damit muss halt auch Schluss sein.
Und dann
sein.
Sind wir wieder beim grundlegenden, wie ich es gerade gesagt habe, Anreizproblem. Es geht um die Wiederwahl, um die Klientel zu befriedigen und nicht darum, etwas Gutes für das Land zu tun. Und das ist das systemische Problem, egal wer in dieses System einrückt. Wir zwei, wenn wir jetzt in die Politik gehen würden, ohne unseren Background, wir wären die größten korrupten Arschlöcher, wir wären genauso. Jeder von euch. Wir haben ein systemisches
Problem. Ja, wenn du in dieser Maschinerie da mal drin bist, das glaube ich, ist auch gemeingefährlich.
So.
Du verlierst da wahrscheinlich auch Sinn für die Realität auch noch.
Es hat einen Grund, warum alle Ex-Politiker plötzlich cool werden.
Ja.
Es hat einen Grund, weil sie dort raus sind. Ja, ich dennoch, jetzt haben wir wieder viel gemeckert, positiv bleiben. Wir bleiben positiv. Uns geht's ja immer noch gut.
Uns geht's gut, das ist das Wichtigste. Weißt du, was ich vor kurzem gesehen habe, das brauche ich. Jetzt in der Küche wird es jetzt nicht möglich sein, aber es gibt so einen Glasvereiser, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also es ist so
mit so Stickstoff.
Ja, boah, sowas brauche ich. Geil.
Ist geil, ja.
Das ist geil.
Der Champagner schmeckt besser.
Ja, das ist wirklich...
Ja. Wenn's den Bach runtergeht, dann mit einem guten...
Aber es ist wirklich schön, was ich jetzt... Ja, das ist das Wichtigste. Was ich wirklich gemerkt habe, jetzt mit Kind, man wird entspannter. Also ich glaube, du musst ja auch mit so einem Baby super entspannt sein. Du musst ja geduldig sein, ist ja logisch. Alles andere wäre ja völlig bösartig und unfair. Und ich finde, das macht einen schon, man wird geduldiger. Also es ist sehr schön. Das tut
dir gut.
Das ist wirklich gut. Das, weil, ich meine, beim Baby kann man jetzt nicht ungeduldig oder zickig sein.
Kannst du schon.
Kann man schon, ja.
Ich weiß nicht, wie gut das ist.
Nein, das ist wirklich, das geht gar nicht. Also das gibt Menschen sicherlich, die auch sowas machen, aber das ist ja wirklich, dann ist man auch ein Schwein. Also ich meine, ich rede jetzt nicht von einem kleinen Kind, sondern von einem Baby. Ja, da muss man schon nachsichtig sein, sonst.
Wir warten mal 14 Jahre ab, wenn er in der Pubertät ist.
Ja, das ist wieder ganz was anderes. Dann ist es ja ein selbstständiges, denkendes Wesen. Beim Baby ist ja dann noch nicht so viel los. Da geht es ja erstmal nur ums Überleben, leider. Aber ist auch schön. Da muss man schon vorsichtig sein. Schön, dass du wieder da bist.
Ja.
Jetzt wieder zurück in den Keller.
Die jetzt nächsten wieder 8 Wochen. Zum Entradikalisierungsseminar.
Genau. So Leute, danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir werden uns nächste Woche wieder melden.
So machen wir es. Danke dir.
Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.